soll es heute Morgen nochmal heißen. Und zwar möchte ich euch jetzt gemeinsam auf den Weg nehmen. Denn wir haben, das klappt nicht mit der PowerPoint, ne? Denn wir haben bisher die inneren Herzenseinstellungen uns angeschaut, zum Beispiel, die neue innere Herzenseinstellung haben wir letztes Mal gehabt. Wir haben über gesunde Beziehungen gesprochen, füreinander ein Geschenk des Himmels, einander wertschätzen. Und all das kommt aus dieser wunderbaren Jahreslosung. Ich möchte jetzt einen Schritt machen und uns zeigen, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Dass dieses Füreinander uns begleiten möchte und ganz praktisch werden lässt. Wie geschieht das nun? Die nächste Folie wäre einmal der Titel für heute. Und danach kommt dann ein Spruch, den lese ich einfach mal. Was auch immer deine Bestimmung ist, eines ist ganz gewiss: Wahrhaft glücklich werden die sein, die den Weg zum Dienst am Menschen gesucht und gefunden haben. Ich sage das nochmal langsam, damit das auch übersetzt werden kann. Übrigens ist dieser Spruch von Albert Schweitzer, dem Mann, der in den Dschungel, in den Urwald gegangen ist und einfach gesagt hat: Wisst ihr was? Das ist alles schön und gut in Deutschland und mit den Christen und Gottesdienst, aber ich möchte dahin gehen, wo die Menschen bedürftig sind. Und ist in den Urwald gegangen, hat dort in Lambarene das Werk mit den Kindern auf den Weg gebracht. Was auch immer deine Bestimmung ist, eines ist ganz gewiss: Wahrhaft glücklich werden die sein, die den Weg zum Dienst am Menschen gesucht und gefunden haben. In der Praxis sieht es doch so aus, dass Sorgen uns überwältigen, Anforderungen unserer Kinder, unserer Partner, da fängt es schon mal an, manche Eheleute machen sich das Leben nämlich schwerer, als es ohnehin schon ist, anstatt dass sie beide sich gegenseitig unterstützen auf dem Weg, kämpfen sie noch beide gegeneinander. Und dann sind Kinder da, dann sind Nachbarn da, ein Streit, den ich mit habe, da ist die Arbeit und all diese Dinge füllen unser Leben so aus, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehmen würde und du würdest alles da draufschreiben, was du machst und tust, dann ist nirgendwo mehr ein Platz, ein freier Platz zum Dienst für einen Nächsten. Und das ist nicht in Ordnung. Und gerade wir Christen schaffen es, unser Christenleben so mit Veranstaltungen voll zu machen, dass sowieso gar kein Platz mehr bleibt, dass wir einander besuchen können, die Witwen und Waisen ihre Trübsal besuchen können, wirklich mal einfach zum Nachbarn gehen. Ich las von, und da sind die Amerikaner uns einfach in Deutschland immer ein Stückchen voraus. Wisst ihr, auf welche Idee jemand gekommen ist? Jemand ist auf die Idee gekommen, hat das vielleicht auch annonciert. Er ist dorthin gegangen, wo ein Mensch gestorben ist, ist zu der Familie gegangen und hat gesagt: Sie gehen morgen zur Beerdigung, ich weiß das. Bitte stellen Sie mir alle Ihre Schuhe vor die Tür, ich möchte die alle putzen. In so einer Familie wohnen dann meinetwegen 7 oder 8 Leute mit Kindern. Die haben dann alle ihre Schuhe für den nächsten Tag vor die Tür gestellt, er hat die alle geputzt und hat dann einen gesegneten Tag gewünscht, ist nach Hause gegangen. Andere Leute stellen sich in Amerika, in Deutschland fehlt uns da die Kreativität, an einem heißen Tag an eine Ampel und verteilen kostenlos kalte Wasserflaschen. Glaubt man, dass so etwas der Autofahrer mit nach Hause, und weiß, was mir heute passiert ist? Da waren Leute, das waren wohl irgendwie diese verrückten Christen, die an Jesus glauben und an das Kreuz, und die haben mir eine Flasche kaltes Wasser geschenkt. Ich konnte während der Fahrt ein bisschen trinken, ich war so durstig. Ihr Lieben, ich stelle mich damit drunter. Ich stelle mich damit drunter. Bin ich wirklich praktisch für andere Menschen da? Wenn ich das nicht bin, ist mein ganzer Gottesdienst nichtig. Wir werden im Himmel niemals die Veranstaltung sehen, zu denen wir gegangen sind. Aber wir werden sehen, was wir in der Praxis damit gemacht haben. den Weg zum Dienst am Menschen suchen und finden. Es sind drei Dinge, drei kleine Einheiten mit jeweils 2 bis 3 Bibelstellen. Wir werden also an die 10 Bibelstellen einfach uns mal anschauen, aber alle sind ungefähr gleich, werdet ihr gleich merken. Diese drei Gruppen heißen, man kann das nicht weiterklicken. Nun denn, dann kannst du das auch wegmachen. So, der erste heißt, die Last leichter machen. Die Last leichter machen. Füreinander Dasein bedeutet, dass wir helfen, die Lasten, die wir im Leben haben, tragen zu können. Und zwar, die Bibel sagt eben nicht, sei stark in Christus, damit du deine Last selber tragen kannst. Die Bibel tickt anders. Die tickt nicht so wie wir Individualisten. Die tickt nämlich vom Mitmenschen her. Die Bibel und der Geist Gottes möchten uns frei machen von unserer Eigendrehung. Ich muss meine Last tragen und jetzt bete ich eine Stunde, damit ich meine Last besser tragen kann. Nein, ich gehe zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester und sage, ich habe eine Last auf meinem Rücken. Oder ich trage eine Last in mir, könntest du mir die mithelfen zu tragen? Aber wisst ihr was? Dafür sind wir zu stolz. Wer offenbart denn vor seinem Bruder und seiner Schwester, welche Lasten er trägt? Wer offenbart denn vor dem anderen, was ihn wirklich bedrückt? Welche Eheleute sind bereit, die Krise, durch die sie vielleicht gerade im Moment gehen, vor anderen Menschen ja zumindest einmal zu benennen? Man muss das ja nicht in allen Details tun, aber sagen wir, wir haben da ein Problem. Da kann ich euch sagen, da habe ich in meinem Leben eine reiche Erfahrung hinter mir. Ich bin in einer Hausgruppe gewesen im christlichen Zentrum, wo wir mindestens, ja, ich würde sagen 10 Jahre lang, nur gemeinsam die Lasten getragen haben. Und zwar jeder für den anderen. Ja, da sind meinetwegen 8 Personen. Der trägt die Last von dem, der trägt die Last von dem, der von dem. Das haben wir geübt, das haben wir gelernt. Ich möchte fast sagen, bis zur Vergasung. Nein, das darf man nicht sagen. Aber das haben wir wirklich gelernt. Das haben wir erlitten, leidend gelernt, was es bedeutet, sich zu öffnen. Gerade Susanne und ich, wir hatten in der Anfangszeit unserer Ehe ganz große Schwierigkeiten, weil wir von unserer Grundprägung ganz unterschiedlich sind. Das seht ihr zwar nicht so, aber braucht ihr auch nicht, aber so ist es. Und diese Riesenspanne, diese Kluft zu überbrücken, zu lernen, einander anzunehmen, da hat unsere Zellgruppe maßgeblich zu beigetragen. Und zwar jede Woche. Jahrelang. Das hat mein Leben geprägt. Deswegen bin ich nicht mehr interessiert an christlichen Veranstaltungen. Mir wird immer wieder gesagt, ja, Wieland, da ist der Abend und der Tag und da kommt der Reden und da kommt der. Wisst ihr was? Das weiß ich alles. Aber ich möchte es tun. Ich möchte Christus tun. Nicht die 100. Variation von irgendeiner Lehre hören, sondern es tun. Das war nicht schlecht gerade eben, das Bild. Darf ich das nochmal sehen? Guckt euch das mal an. Das habe ich jetzt im Internet gefunden und das finde ich so schön. Da siehst du die verschiedenen Miteinander. Ja? Wie der eine, stopp mal, dem anderen aufhilft. Der trägt einen anderen, der stützt einen anderen. Hier wird auch getragen, da wird auch gestützt, da wird eine Last getragen. Hier ist es die Schwierigkeit der Wegstrecke. Hier geht es um Schutz. Und hier geht es dazu, vielleicht dem anderen in seine Bestimmung zu helfen, dass er etwas erleben kann, was für ihn gut ist. Ich finde es ganz toll, das Bild. Ja. So, wir schauen uns jetzt diese Bibelstellen an. Galater 5, Vers 13. Dienet einander durch die Liebe. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Erbaut einander durch die Liebe. Einander in Liebe dienen kennzeichnet den Übergang vom Leben unter dem Gesetz zu einem Leben im Geist. Und ganz allgemein haben wir es als Gemeinden in der Regel nicht geschafft, die Gläubigen von der Last des Gesetzes freizusetzen. Sondern wir verkündigen ein Evangelium, welches darin besteht: Du bist jetzt Christ geworden, wie viel liest du in der Bibel, wie viel betest du, auch wie viel tust du Gutes, das ist alles richtig, aber der Ansatz ist verkehrt. Er kommt aus dem Gesetz. Du musst die Veranstaltung besuchen, dich der Leiterschaft unterordnen. Und alle diese tausend Dinge, die Christen gesagt werden, das ist Leben unter dem Gesetz. Und dieses Leben unter dem Gesetz befreit nicht zum Füreinander-Dasein, sondern befreit höchstens dazu, dass ich versuche, mich als Christ immer ein Stückchen besser zu machen. Bist du ein guter Christ? Nein, aber ich versuche es. Dagegen, einander durch die Liebe zu dienen, das ist das Leben im Geist. Lasten mittragen, helfen, ist Evangelium pur. Jesus geißelt die Pharisäer in Matthäus Kapitel 23, wenn er sagt: Ihr legt den Menschen Lasten auf, die ihr selber nicht bereit seid zu tragen. Wie viel in der Gemeinde und im christlichen Leben hat damit zu tun, dass dir Lasten aufgebürdet werden, Verpflichtungen eingebläut werden, die du zu halten hast, anstatt ganz kindlich und einfach für den anderen da zu sein in der Liebe. Und dann habe ich doch gefunden, Apostelgeschichte 15, Vers 19, wo es darum geht, dass das mosaische Gesetz von den Christen nicht mehr gehalten werden musste, sondern es wurde auf drei Dinge reduziert. Und auch die drei Dinge, die müsste man sich genauer anschauen und fragen, was hat das mit unserer heutigen Zeit zu tun. Aber der Gedanke war richtig, den Gläubigen sollten nicht noch mehr Lasten aufgelegt werden. Sie sollten nur drei Dinge tun. Aber auch diese drei Dinge möglichst nicht als Gesetz, sondern als natürliche Tatsache, keine Unzucht treiben und so weiter. Das ist ja nun keine Last. Ne? Lasten tragen. Gott legt uns keine Lasten auf. Und wenn das Leben uns Lasten auferlegt, dann haben wir einander und können lernen, miteinander so eine Last zu tragen. Die Frage ist, kennen wir die Lasten voneinander? Kennt dein Bruder, deine Schwester, wo immer du bist, deine Lasten, wirklich die Dinge, die dich tief bedrücken? Kennen wir das? Oder wie viel verbergen wir voreinander und stellen uns vielleicht gut dar als Menschen, denen es gut geht? Und dann erbaut einander durch die Liebe. Ich glaube, das ist das, worum es in einer Gemeinde geht. Das ist das, worum es im christlichen Glauben geht. Dass ich meinen Nächsten erbaue. Denn wir sind wie ein Gebäude. Jeder von uns ist ein Gebäude oder ist ein Kunstwerk, noch besser gesagt, ein Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk ist nie fertig. Wir sind ein unfertiges Kunstwerk. Aber wir erbauen einander und helfen, dass dieses Kunstwerk immer schöner wird. Immer schöner. Bis zum Lebensende. Wie viel ist an mir gebaut worden? Liebe Geschwister, wenn ich überlege, welche tausend Menschen, und einige waren ganz wichtig dabei, 5 oder 10 waren ganz wichtig. Der wichtigste war meine Mutter. Meine Mutter war der wichtigste Erbauer für mich. Und dann kommen viele andere Freunde, Bekannte, Mentoren, die ich gehabt habe, denen ich mich auch untergeordnet habe, von denen ich gelernt habe. Ich habe auch gelernt von Karl Mays, Old Shatterhand und Winnetou, wer die noch kennt, diese Helden aus dem Wilden Westen. Ich habe von denen gelernt. Ich habe diese Bücher verschlungen und ich habe gedacht, so möchte ich sein. Die haben mich erbaut. Und später wurde ich Christ und Menschen haben mich erbaut und mitgeholfen, mein Kunstwerk zu verschönern. Und ich fände es so gut, wenn wir als Gemeinde in kleinen Hausgruppen, Gebetsgruppen, wie auch immer, zusammenkommen und einander erbauen. Bruder, Schwester, ich möchte dir helfen, dass du gut auf dem Weg mit Jesus weitergehen kannst. Der eine möchte vielleicht einfach nur von seiner Freude erzählen und die anderen freuen sich mit. Der andere möchte von seinem Leiden erzählen und die anderen stützen ihn. Und so lernen wir miteinander, den Weg weiterzugehen. Erbauung. Interessant ist, dass Erbauung eine doppelte Funktion hat. Hier heißt es, erbauet einander. In dem letzten Brief im Neuen Testament, der Judasbrief, der hat ja nur ein Kapitel, und im 21. Vers heißt es, erbaue dich selbst auf hochheiligem Glaubensgrund. Also Erbauung geschieht zweierlei. Ich erbaue mich selbst, indem ich in der Schrift bin und bleibe, in ihr lebe. Ich erbaue mich im Lobpreis und wir erbauen einander. Beides gilt. Menschen, die sich nur darauf verlassen, dass andere sie aufbauen, kommen nicht wirklich weiter. Und Menschen, die nur meinen, ich erbaue mich alleine, schaffen es auch nicht, weil Gott hat es so bestimmt, dass beides geschehen sollte. Wir schauen uns das Zweite an. Drei habe ich insgesamt. Das Zweite ist anfeuern. Das Zweite ist das sind jetzt alles Bibelstellen, die dazu dienen, den Einzelnen, jeden Einzelnen anzuspornen auf dem Weg mit Jesus. Schauen wir uns die mal an. Ermutigt einander, also immer der eine den anderen, ermutigt einander an jedem Tag. An jedem Tag. Ja. Ich habe in unserer Hausgruppe auch immer gesagt, liebe Leute, Hausgruppe ist nicht am Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstagabend. Hausgruppe ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die ganze Woche. Auch wenn wir nicht immer zusammen sind. Wir haben heute tolle kommunikative Möglichkeiten. WhatsApp zum Beispiel, wer das noch nicht hat, ich ermutige euch. Eine tolle Sache, da kann man sich erbauen und sich gegenseitig etwas schreiben und etwas sagen, eine Sprachmail zum Beispiel sprechen. Mein Neffe hatte gestern 40. Geburtstag und ich habe an ihn gedacht, er heißt Mike, ist auch egal, und vorgestern habe ich gedacht, oh, Mike wird heute 40, war noch gar nicht, war nämlich erst gestern und nicht vorgestern, und habe ihm gleich eine Sprachmail geschickt, mein Handy genommen und einfach meine innersten Gedanken über sein Leben, was ich an ihm gut finde und wo ich stolz bin für ihn und mich freue für ihn, das habe ich da drauf gesprochen. Zack, dann ist ein Finger los und ab geht die Botschaft. Und ist beim anderen. Und er schrieb mir dann zurück, ja, das ist alles schön und gut, lieber Wieland, aber ich habe erst morgen Geburtstag. Fauxpas. Und so geht das. Ich habe ihm dann gestern Abend gesagt, du, dann war ich wenigstens der Erste, der gratuliert hat. Ich versuche, die Dinge positiv zu sehen. Ermutigt einander an jedem Tag. Tröstet einander mit diesen Worten. Menschen versuchen sich viel zu viel selber zu trösten. Ist auch in Ordnung, gehört auch mit dazu. Aber der Herr möchte, dass wir einander trösten. Und spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Liebe Geschwister, das, was wir hier lesen, ist das ein Bestandteil der christlichen Gemeinden um uns herum? Leben Christen so? Ich fürchte nein. Weil wir uns angewöhnt haben, Christentum zu einer Religion zu machen. Und viele Christen sagen immer noch, dass das Christentum eine Religion ist. Christentum ist keine Religion. Christentum ist das Gegenteil von Religion. In der Religion geht es um Gesetze, um Verordnungen, die Gottheit beschwichtigen, geht es um gute Taten, die wir tun, um uns bei Gott angenehm zu machen. Aber der... Bitte?
Und menschliche Gesetze.
Ja, ja, ja. Aber der Vater hat es ganz anders im Sinn gehabt. Er ist nämlich gekommen, um uns zu begegnen, um uns in eine wunderbare Gemeinschaft mit ihm zu rufen. Das ist keine Religion. Das ist wirklich gute Nachricht. Und das ist einfach Gemeinschaft, das ist Ehe, das ist göttliche Familie. Ich habe da gedacht an die Wolke von Zeugen. Ja. Wir bleiben da jetzt noch bei, eine Zeit lang. An die Wolke von Zeugen in Hebräer 12. Ne? Eine Wolke von Zeugen ist da, die alle irgendwie im Himmel sind. Und ob die uns jetzt zugucken, ob die uns sehen oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich für alle, die vor uns gegangen sind, die Millionen oder Milliarden von Menschen, die bei Jesus sind und die eine Wolke von Zeugen sind. Ich bin nicht der Einzige. Glücklicherweise sind uns vorausgegangen und wir dürfen uns von ihnen anspornen lassen. Ermutigung ist die Sprache des Gemeindelebens. Wir erbauen einander durch Ermutigung. Ich mache Mut. Ich mache Hartmut Mut, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich mache Hartmut auch Mut, bei schlechtem Wetter Fahrrad zu fahren. Man kann sich ja ein Cape überziehen. Ne? Ja, einander ermutigen. Oder du meinst, du kannst das nicht? Doch, du kannst das. Komm, ich zeige es dir. Vieles im christlichen Leben hat auch mit dem Vormachen zu tun. Ich zeige dir, wie das geht. Komm, wir machen das gemeinsam. Und so ermutigen wir uns. Ermutigung ist die Sprache des Gemeindelebens. Jetzt hört nochmal einen wichtigen, guten Merksatz. Ermutigung in der Versammlung stärkt den Einzelnen. Joyce wird gestärkt, du wirst gestärkt, Hartmut wird gestärkt. Ermutigung in einer persönlichen Situation, in der Hausgruppe, stärkt den Einzelnen und die Beziehung. Stärkt auch die Beziehung. Hier wirst du ganz alleine ermutigt. Gehst nach Hause und sagst, ja, das war keine schlechte Predigt oder ich nehme den Gedanken mit oder du bist ermutigt worden, aber du hast keine Beziehung bekommen zu einem anderen. In der Hausgruppe, nenn es wie du willst, Hauskreis, Kleingruppe, da ermutigt man einander und die Beziehung wird gestärkt. Nicht nur der Einzelne, die Beziehung wird gestärkt. Wir können viele Dinge alleine, aber wenn wir es gemeinsam machen, dann hat das einen göttlichen Charakter. Unser Deutschland, unsere Nation ist so geprägt von dieser Erziehung des Menschengeschlechtes, von dem, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Vom faustischen Denken, vom Leistungsdenken, das ist so tief eingebrannt in unserer Kultur. Das ist aber nicht christlich, es ist nicht biblisch, es ist nicht göttlich. Göttlich ist die Beziehung. Zum Trost gibt es dieses wunderbare Kapitel, ich will es noch gar nicht mehr aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 1, wo Paulus das ganze Kapitel über Trösten schreibt. Er ist in so eine fürchterliche Lage gekommen, sie wollten schon aufgeben, haben ihr Leben schon besiegelt, aber dann wurden sie getröstet. Und dann schreibt er vom Gott allen Trostes. Und dieser Gott tröstet uns, damit wir einander trösten können. Oft geht es immer nur, ich werde getröstet, Gott tröstet mich. Nein, der Trost soll weitergehen, für einander, einander trösten. Trost hilft uns, den Blick weg von unseren Anstrengungen und begrenzten Mitteln auf Gott zu richten. Und dazu brauchen wir einander. In dem Wort Trost Im Neuen Testament steckt auch der Gedanke des Befähigens. Wir wissen, dass der Heilige Geist der Tröster ist, der Parakletos. Und da steckt auch drin, befähigen, Trost befähigt uns. Zu diesem Anspornen zu Liebe und zu guten Taten möchte ich euch noch ein Bild mitteilen. Und zwar, als ich vorletzten Samstag, gestern vor einer Woche, mit meiner Mutter unterwegs war. War auch ein schöner Tag, es war ein relativ schöner Tag, ja. Und wir fahren dann von ihrem alten Heim so eine Strecke, es geht immer ein bisschen nach oben, dann kommt man durch einen Park, der heißt Hofeichenpark. Und in diesem Park sind 20 riesengroße Eichen und ein Rasenplatz, und der ist voller Krokusse. Und vor 2 Wochen waren die Krokusse so groß, letzte Woche waren sie so groß, und jetzt sind sie richtig schon aufgeblüht. Und letzte Woche passierte Folgendes: Wir fuhren da durch, waren oben, kamen so runter. Auf einmal sah ich eine Schar von Kranichen, bestimmt 60. Und die flogen in der bekannten V-Formation. Ja, kennt ihr das? Und am Krächzen hörte ich, das waren keine Gänse, das waren Kraniche. Aber im Prinzip ist das das Gleiche. Es waren Kraniche, 60 an der Zahl. Ich sagte zu meiner Mutter: Mutti, schau mal, hörst du's? Und dann das Gekrächze. Gleich mein Handy gezückt und versucht, das aufzunehmen. Also ich war etwas zu spät. Und gestern passierte Folgendes. Wir waren wieder im Hofeichenpark und waren ziemlich weit oben. Und auf einmal hörte ich wieder das Gekrächze. Fast zum gleichen Zeitpunkt, ne? Und wieder zogen die Kraniche oben drüber lang. Und jetzt stellt euch vor, wir wissen, was die machen. Und wir wissen auch, warum die in einer solchen Formation fliegen. Weil sie den Windwiderstand ausnutzen, oder der ist nicht da, und sie fliegen im Windschatten voneinander, um die Last erträglicher zu machen, um besser an das Ziel zu kommen. Und kennt ihr dann auch dieses Krächzen, was das bedeutet? Sie feuern einander an. Ja, ich will das jetzt nicht nachmachen. Sie krächzen und feuern sich damit an. Ey, halte durch, irgendwann sind wir am Ziel. Dann wechseln sie, eine andere Kranich oder Gans nimmt die erste Position ein. Das ist eine Bild. Stellt euch ein anderes Bild vor, gibt es auch jetzt zu dieser Zeit. Irgendwie so eine tolle Hecke, wunderschöne große Hecke. Und da drin sind 50 Spatzen. 50, bestimmt. Kennt ihr das, wenn die auf einmal dann, du kommst dann dran vorbei und dann fliegen die alle auf und auf einmal wupp, sind sie wieder da drin. 50 Vögel, 50 Kraniche, 50 Spatzen. Was ist der Unterschied? Die Spatzen kommen nicht vom Fleck. Die bleiben da, wo sie sind. Und so sind wir Christen manchmal, wie Spatzen. Wir fliegen auf, wir schnattern, wir piepen, aber wir bleiben immer am gleichen Fleck. Es passiert nichts. Die Kraniche, die haben ein Ziel. Die fliegen jetzt nach Sibirien. Die fliegen jetzt oberhalb von Moskau, vor dem Ural. Das sind riesengroße, wunderbare Weideplätze, wo sie fressen können und wo sie ihren Nachwuchs aufziehen. Die haben ein Ziel. Sie spornen sich gegenseitig an. Wir müssen nach Sibirien. Und wenn es dort kalt wird, dann müssen sie wieder zurückfliegen nach Nordafrika. Dann spornen sie sich wieder gegenseitig an, weil sie ein Ziel haben. Wir spornen einander nur dann an, wenn wir ein Ziel haben. Wenn wir nur am Gottesdienst hier teilnehmen, am Sonntagmorgen, das ist kein Ziel. Ein Ziel ist, wenn du in deinem Alltag weißt, das und das muss jetzt passieren. Oder das ist mein Ziel, oder das ist das, wo Gott mit mir hin möchte, dann brauchst du den Nächsten, der dir hilft, dieses Ziel zu erreichen. Und dann sind wir auf einmal nicht mehr wie die Spatzen, die nicht vom Fleck kommen. Gott habe sie selig, wunderbare Spatzen. Keiner fällt vom Himmel ohne den Willen des Vaters. Ist ja auch nur ein Bild. Aber Gemeinde sollte sein wie so eine Schar von Kranichen oder Wildgänse, die ein Ziel haben. Schauen wir uns das Letzte noch an. Voneinander und miteinander lernen. 2 ganz interessante Bibelverse. Wir lesen die mal. Ich habe aber auch persönlich von euch, liebe Brüder, die feste Überzeugung, dass ihr eurerseits mit dem besten Willen erfüllt und mit aller Erkenntnis voll ausgerüstet, wohlbefähigt seid, euch auch untereinander zurechtzuweisen. Hui, das ist starker Tobak. Möchte ich mich von Helene zurechtweisen lassen? Möchte Helene sich von mir zurechtweisen lassen? Nein, es geht nicht, du bist doch viel älter. Weisen wir einander zurecht? Also Kinder schlagen darf man ja schon nicht mehr. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann ein Gesetz geben, dass wir die Kinder nicht mehr zurechtweisen dürfen. Das hat einen faden Beigeschmack, das hat einen schlechten Beigeschmack. Zurechtweisen, das gibt's nicht. Schwester sowieso, das weiß ich selber, das brauchst du mir nicht zu sagen, dazu hast du kein Recht. Wir Christen haben uns angewöhnt, uns nicht mehr zurechtweisen lassen zu wollen. Das verletzt unseren Stolz. Paulus sagt das hier. Ich möchte ein Mensch sein, der sich zurechtweisen lässt. Ich habe mal eine ganz dicke Krise gehabt in meiner Leiterschaft. Das war 1990. Und ich weiß noch, wie ich zu einem Bruder gegangen bin und ihm gesagt habe, du, ich brauche deinen Rat. Bitte hilf mir zu erkennen, wo ich im Moment stehe. Ich habe keine Orientierung mehr. Bin ich in der Lage, diese Gemeinde zu leiten oder besser nicht? Was soll ich tun? Ich fühle mich so absolut unfähig. Bitte weise mich zurecht, belehre mich, wo ich stehe. Haben wir diese Offenheit, diese Bereitschaft, vom anderen zurechtgewiesen zu werden? Das passt nicht zu unserer deutschen Kultur, das passt nicht zu unserem Stolz. Aber hier steht es. Und das Wort ist, das ist genau das, was es sagt. Zurechtweisen. Ich weise dich in der richtigen Weise hin. Ich kann euch sagen, meine Mutter weist mich jede Woche zurecht. Ich habe meiner Mutter gesagt, was ich nach dieser Serie jetzt gerne weiter predigen möchte. Habe ihr dann ein paar Dinge gesagt. Ja, ich stelle mir vor, das und das könnte gut für die Gemeinde sein. Wieland, sei vorsichtig. Und dann hat sie noch ein paar Dinge, ich will jetzt da nicht weiter plaudern, aber sie hat mir richtig detaillierte Weisungen gegeben, was ich euch am nächsten Sonntag vielleicht zu predigen hätte. Sie hat noch einen sehr klaren Geist und sie spürt das ganz genau. Und sie hat mir manches Mal schon gesagt, wenn ich ihr Dinge erzählt habe, das hättest du besser nicht tun sollen oder irgendetwas. Aber wisst ihr, ich bin ein Mensch, der sich gern zurechtweisen lässt. Also ihr dürft mich zurechtweisen. Ich kann damit wirklich umgehen, weil ich bringe das ja dann zum Herrn und ich sage, Vater, was sagst du dazu? Ist das korrekt? Ist das richtig, was der Bruder mir meinte, auf den Weg geben zu müssen? Lehrt und ermahnt euch gegenseitig. In Sprüche 15, Vers 31 steht, ein Ohr, das auf heilsame Zurechtweisung hört, weilt gern im Kreise der Weisen. Ich möchte gerne mit Menschen zusammen sein. Gestern Abend beim 40. Geburtstag, bei mir ist es immer so, zuerst grüße ich ein paar Leute, dann setze ich mich irgendwo hin und dann kommt irgendeine Person und setzt sich neben mich. Und mit dieser Person unterhalte ich mich dann 3 Stunden. Ich bin kein Typ für Smalltalk. Ich kann nicht mit dem einen, ja, wie hat Arminia gespielt und ja, wie war Bayern und wie war dies und wie wird das Wetter und wie ist deine Arbeit und geht's Mutter zu Hause gut oder was weiß ich. Das kann ich so ein bisschen, aber irgendwann setze ich mich gerne hin und habe ich mit einem Bruder mich 3 Stunden unterhalten über alles Mögliche. Und am Ende haben wir festgestellt, wir haben uns gegenseitig erbaut. Wir haben uns gegenseitig erbaut. Wir sind aus diesem Gespräch gegangen mit einem Mehrgewinn, mit einem Mehrwert an Menschlichkeit, an Göttlichkeit. Wir haben uns gestärkt auf dem Weg. Ich war gern auch bereit, ihm aus meinem Herzen mitzuteilen, von meinem Leben die letzten 4 Jahre und er genauso. und wir haben uns erst Psychologe übrigens und auch Psychiater, umso besser, umso ertragreicher war das Gespräch. Gut, ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Voraussetzungen für ein Leben miteinander und füreinander. Ich will nur Folgendes sagen. Unsere Gemeinden brauchen diese Kultur des Füreinander-Daseins. Ich kann mir nicht vorstellen, einer Gemeinde zu dienen, die immer nur darauf beharrt, der Sonntagmorgen, das ist mein Leben, das reicht mir, lieber Bruder, du hast kein Recht, in mein Leben hineinzusprechen. Das wäre keine Gemeinde, der ich auf lange Sicht dienen könnte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte einer Gemeinde dienen, in der man gegenseitig Ermahnung zusprechen kann, Zurechtweisung, aber vor allem auch Trost und Ermutigung. Ja. 9-mal ermutigen und 1-mal zurechtweisen. Und dann möchte ich jetzt noch eine Stelle mit euch gemeinsam lesen, genau die. Die hat mir immer schon sehr viel bedeutet, über die habe ich auch schon einmal gepredigt. Die lese ich uns einfach vor und damit schließe ich dieses Thema ab. Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Doch es ist schwer, euch das klarzumachen, weil eure Fassungskraft stumpf geworden ist. Denn während ihr nach der Länge der Zeit schon Lehrer sein müsstet, bedürft ihr umgekehrt noch der Belehrung in den Anfangsgründen der göttlichen Offenbarungsworte und seid dahin gekommen, dass ihr Milch statt fester Nahrung nötig habt. Denn jeder, der noch auf Milch angewiesen ist, versteht sich noch nicht auf das Wort der Gerechtigkeit. Er ist eben noch ein unmündiges Kind. Für Gereifte dagegen ist die feste Nahrung da, nämlich für die, welche infolge ihrer Gewöhnung geübte Sinne besitzen, sodass sie das Gute und das Schlechte zu unterscheiden vermögen. Möge der Herr geben, dass wir auf dem Weg sind, Menschen zu sein, die füreinander da sind, die miteinander leben, die gemeinsam auf dem Weg sind, die einander wertschätzen, die Rat voneinander annehmen, die sich gegenseitig ermutigen und erbauen. Das wünsche ich mir. Vielleicht singen wir noch einmal. Wir stehen am besten auf.